herzlich willkommen zum Podcast Unter Freunden.
Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise durchs Leben.
In vielfältigen Gesprächen mit inspirierenden Gästen gehen wir, Momo
und Tim,
der Frage nach:
Wie geht eigentlich Leben?
Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away. Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away.
Herzlich willkommen zu Unter Freunden, heute mit der neuen Folge. Ich habe heute zu Besuch Kaspar Weinmann, freue mich sehr, dass du heute da sein kannst. Ich wollte euch Kaspar ein klein wenig vorstellen. Kaspar kenne ich auch aus dem Schauspielkontext. Wir haben gleichzeitig unterrichtet an der ADK in Ludwigsburg. Und das heißt, ich kenne dich hauptsächlich als Lehrenden oder habe dich so kennengelernt. Du bist aber auch gleichzeitig Schauspielerin und bist sehr aktiv bei im Online-Theater, hast das Online-Theater.live in der Corona-Zeit ins Leben gerufen. Damit warst du sehr erfolgreich und hast auch viele andere Online-Dinge angestoßen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Und bist außerdem, identifizierst du dich non-binär. Das heißt, deine Pronomen sind er, sie und they.
Ja. Richtig? Genau. Toll. Also Online-Theater haben wir ein bisschen früher, haben wir schon 2016 gegründet, aber in der Pandemiezeit ging es so richtig los. Aber ja.
Ja. Da habe ich zum ersten Mal von euch gehört.
Ja.
Tatsächlich. Vorher nicht so ganz. Genau. Möchtest du denn dem noch was hinzufügen? Was habe ich alles vergessen?
Du hast gegangen, also kann man so zusammenfassen auf jeden Fall. Vielleicht kann ich noch sagen, dass ich mich sehr, sehr viel online mit so Radikalisierungsprozessen befasse, mit was eigentlich so rechte Netzwerke online machen. Und an der Uni, an der ich bin, an der ich unterrichte, also an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg, bin ich auch noch in der Gleichstellungsbeauftragung mit einem besonderen Fokus auf so Empowerment von queeren Mitarbeitenden, Studierenden und Lehrenden, so noch viel dabei. So, das vielleicht noch.
Ja. Das wollte ich auch gesagt haben, die Gleichstellungsbeauftragung. Und zwar auch deshalb, das wollte ich nämlich meine gleich erste Nachfrage, wie formt sich denn das aus, das Empowerment, also der Schwerpunkt eigentlich deiner Gleichauftragung?
Also, so Gleichstellungsbeauftragung an sich ist halt, dass ich mich darum kümmere oder dass ich ein Teil von einem Team bin, das sich um ein sicheres Arbeitsklima oder ein möglichst sicheres Arbeitsklima an der Akademie bemüht. Deswegen, wir haben so einen Verhaltenskodex, der halt irgendwie sagt, dass wir nicht wollen, dass sich diskriminierende Strukturen festigen oder dass eine diskriminierende Sprache miteinander benutzt wird. Und dadurch es halt so zu Diskriminierung oder eben auch Machtmissbrauch kommt. Und wenn das passiert, dann verstehen wir uns als VermittlerInnen und als so AufklärerInnen dieser Prozesse und versuchen eben die Akademie als eine lernende Institution und alle Assoziierten als lernende Personen halt irgendwie in diesen Feldern weiterzukommen, damit wir uns irgendwie so einigermaßen cool fühlen in der Arbeit miteinander. Und konkret beim Thema so Queerness oder Lebensrealität von queeren, genderfluiden, nicht-binären und so weiter Studierenden geht es eben darum, auch zu schauen, an welcher Stelle reproduzieren sich eigentlich so Strukturen, die in sich Ausschlüsse erzeugen von queeren, nicht-binären, trans Studierenden. So. Also,
was heißt das? Also was heißt das konkret?
Also das geht los bei sowas wie, dass wir keine Männer- und Frauentoiletten haben an der Akademie mehr, sondern halt
Toiletten,
genau. ja. Super, genau. Und das geht aber dahin, bis dahin, dass wir uns halt so überlegen oder dass wir halt versuchen, so Workshops zu machen, in denen die Mitarbeitenden oder eben auch alle, die Lust haben, lernen, wie kann man Neopronomen einsetzen, wie gestaltet man Anreden, die halt irgendwie Leute, die alle Leute mit meinen, und wie kann man eigentlich auch so eine Binarisierung, die ja auch in der Sprache passiert, eigentlich so entgegentreten und halt irgendwie Räume schaffen dafür, dass sich alle gesehen und Teil fühlen von etwas und auch Teil sind von etwas.
Ja. Ah, sehr spannend. Da möchte ich unbedingt drauf zurückkommen.
Ja.
Genau. Also, weil das ist auch ein was mich wahnsinnig interessiert, wie man das, also wie man sprachlich umgeht. Einerseits wirklich als so Theaterperson, aber wirklich hauptsächlich im privaten Umgang. So, da möchte ich aber danach darauf zurückkommen, weil jetzt würde mich nämlich mal interessieren. Du identifizierst dich ja auch non-binär.
Ja.
Und das aber nicht schon immer.
Ja.
Und jetzt würde ich dich mal fragen wollen, wie kam es denn dazu oder wie ist denn dein Weg damit oder dahin?
Ja, also ich finde, das ist eine tolle Frage. Das ist eine Frage, die ich gerne beantworte, weil es ja auch eine Frage danach ist, wer bin ich? Ne? Also auch wenn vielleicht, also einfach so für Leute, die gerade zuhören, ich weiß nicht, ob da jede Person mit comfortable ist. Ich bin auf jeden Fall total comfortable damit, danach gefragt zu werden, weil es mich ja dazu einlädt, wie so selber erzählen zu können darüber, als das andere erzählen können darüber einfach. Und da würde ich halt sagen, also ich habe halt, also so, ich bin halt eine Person, ich bin eine AMAP-Person, das heißt Assigned Male at Birth, das heißt, mir wurde das Geschlecht Mann zugeschrieben und männlich sein zugeschrieben. Und ich wurde auch und ich werde auch in meinem ganzen Leben als Mann behandelt und ich werde auch von fast allen Leuten als Mann gesehen und als Mann behandelt und verstanden. Und und das ist was ich, und ich bin auch eine Person, ihr könnt mich ja jetzt gerade nicht sehen, ich bin eine Person, die manchmal ein bisschen mit so Gender Expression spielt. Das bedeutet, manchmal habe ich halt so ein bisschen so gegendert Marker irgendwie so an mir. Oft achte ich aber halt irgendwie überhaupt nicht so sehr darauf, was ich kleide und trage, auch Klamotten, die von vielen halt dann irgendwie als in Anführungszeichen männlich gelesen werden. Oder so, ne? Ich habe zum Beispiel auch einen Bart, genau. Und ich merke, dass ich als männlich sozialisierte Person und auch als eine Person, die von vielen als Mann gesehen wird, halt bestimmte Privilegien bekomme und erhalte, die Männer in dieser Gesellschaft irgendwie so bekommen. Ich habe aber halt gemerkt, je mehr ich mich mit diesem Thema Gender befasst habe, dass es mich eigentlich überhaupt nicht interessiert, wenn es nur um meine eigene Perspektive auf mich selber geht, ob ich ein Mann bin oder ob ich eine Frau bin oder irgendwas. Also, weil ich weiß, dass ich die ganze Zeit so gesehen wird, dass es die ganze Zeit so in mich reinprojiziert wird, aber mir selber gibt es überhaupt nichts. Aus meiner Perspektive bin ich irgendwie Kasper und bin total happy damit, sozusagen so zu erforschen, was das halt irgendwie so für mich bedeutet und wer ich irgendwie so bin, ne? Aber mir gibt sozusagen so, oder würde eine Identifikation als Mann oder als Frau gar nicht so viel geben. So. Und deswegen habe ich dann halt so gemerkt, ja, aber das ist eigentlich, also das ist eigentlich auf einem Spektrum, was man halt irgendwie als nicht-binär oder als non-binär verstehen kann. Also es gibt da auch so einen Unterterm, der zählt unter diesen Schirm von Non-Binarität, ist so dieses Agender, das heißt, sich keinem Gender so zugehörig fühlen. Und ich glaube, das würde mich beschreiben, weil ich mich vor allem irgendwie so als Kasper sehe. Und das ist aber anders. Es gibt also viele Leute, die sich tatsächlich mit einem Gender identifizieren, die auch sagen, nein, ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau oder so. Aber wenn es nur um mich geht und mal die ganze Gesellschaft und das, was ich für Privilegien und so weiter bekomme oder auch nicht bekomme, sozusagen außen vor gelassen, bin ich einfach Kasper und nicht ein Mann und nicht eine Frau. So. Mhm. Und das bedeutet es für mich, und deswegen habe ich dann halt sowas wie, wenn ich sage, dass meine Pronomen er, sie und they sind, ich möchte eigentlich damit dazu einladen, mit meinen Pronomen zu spielen. Also sozusagen so ein bisschen dieses Konstrukt, was wir irgendwie als Gesellschaft haben, dass es irgendwie Männer und Frauen gibt und die verhalten sich so und die verhalten sich so und die kleiden sich so und die kleiden sich so und die werden so behandelt und die so, dass wir damit das mal anfangen, sozusagen wie so spielerisch zu tackeln. Und das, da kann man halt deswegen bei mir einfach er, sie und they die ganze Zeit mit rumspielen, wenn man Bock hat, so. Ja.
Ja. Und gab es so einen Moment, in dem du so entschieden hast, so und ab jetzt mache ich das? Oder wie gab es da so irgendeine Art von Outing oder kann man das so nennen?
Ja, weiß ich nicht. Also ich finde ja immer statt Coming Out finde ich ja diesen Term Letting In cool, weil ich sozusagen wie so Leute einlade, Teil meines Teil meiner Gedankenwelt irgendwie so zu sein. Ne? Zum Beispiel merke ich, dass ich eine ganze Weile dieses Nicht-Binär-Sein für mich gar nicht geclaimed habe, wenn es um Struktursachen ging. Also wenn es sozusagen darum ging, dass bestimmte Repräsentationen geschaffen werden müssen, dass wir eine paritätische Aufstellung von Männern und Frauen irgendwie so im Kollegium oder so haben. Da habe ich immer gesagt, nein, ich bin ein Mann, um sozusagen deutlich zu machen, wir brauchen sozusagen Frauen in diesen Positionen. Jetzt mittlerweile claim ich es, weil ich sage, ja, wir brauchen aber auch non-binäre Personen. Sozusagen repräsentativ in den Gremien so und sozusagen mit diesem Ding claime ich das irgendwie so und ich merke halt, also, und dann kann man, das ist halt so die eine Antwort, die ich darauf geben würde, und die andere Antwort, die ich darauf geben würde, ist, ich habe das Gefühl, dass ich jeden Tag eine Form des Coming-Outs habe, und zwar immer dann, wenn ich mich nicht männlich konform kleide oder gebe. Also zum Beispiel, ich habe ab und zu so Make-up im Gesicht und nicht so Contouring oder so, sondern ich mache mir so bunte Striche oder Punkte ins Gesicht, weil ich das cool finde, weil es mir auch sehr, sehr steht, finde ich. Oder zum Beispiel habe ich so Cat Ears, also Katzenohren, die ich mir manchmal so auf den Kopf mache, die halt irgendwie so eine Form von Schmuck sind, die halt sehr, sehr aus der Norm fallen. Dann ist es mein Umfeld, was mir sagt, ich bin ein Mann. Indem sie zum Beispiel anfangen, mich anzumiauen auf der Straße. Oder, und das ist auch schon öfter passiert, mich anzubellen auf der Straße. Also vor allem Leute, die ich als Männer lese, kommen mir vorbei und bellen mich wirklich an auf der Straße, wenn ich diese Katzenohren trage.
Okay.
Und das heißt, ich merke immer dann, wenn ich sozusagen mich auf eine bestimmte Art und Weise außerhalb dieser Schachtel gebe, dann gibt es die Gesellschaft, die mich zurück in diese Schachtel sozusagen reintut. Und dann stelle ich mir die Frage, okay, aber ist es nicht dann die ganze Zeit bei allen so? Also werden wir nicht die ganze Zeit durch die Gesellschaft und durch das Außen wieder in diese Schachtel Mann-Frau reingesteckt? Und dann, das habe ich mit einem Ja beantwortet, und deswegen ist es für mich auch eine politische Haltung mittlerweile zu sagen, nein, ich bin non-binär irgendwie so und ich bin nicht Herr Weimann oder so. Also ja.
Ja, also das finde ich sehr spannend. Also das wäre jetzt tatsächlich meine Frage gewesen, nämlich oder meine Beobachtung dessen, was du erzählst, zu sagen, das heißt, es gibt wirklich den persönlichen Zugriff darauf oder das persönliche Empfinden, und es gibt aber auch diesen politischen Aspekt einfach.
Ja. Darf ich dir noch eine Sache ergänzen dazu?
Ist unbedingt. So,
ja? Mir ist noch eine Sache wichtig, also vor allem, weil also jedes queere Experience ist dabei ein unterschiedliches. Ne? Also jede Person, die halt irgendwie, die sich als queer identifiziert, hat eine ganz, ganz eigene Erfahrung. Und zum Beispiel ist meine Erfahrung als nicht-binäre Person ist, ich habe zum Beispiel nicht so mega viel so Dysmorphia oder Dysphoria, dass ich mich in meinem Körper total unwohl fühle oder so. Mhm. Ne? Aber es gibt viele Leute, bei denen es so ist. Und ich habe ja so, wenn ich sage, ich meine, man kann bei mir er, sie oder they Pronomen benutzen, ne, das ist ja diese Einladung zum Spiel, bei manchen ist es aber total, also die sagen dann, ich möchte das, dass man keine Pronomen verwendet, wenn man über mich spricht oder dass man they Pronomen verwendet, wenn man über mich spricht und dann ist er oder sie zu sagen über diese Person, ist eine Form von Gewalt, also ist eine Form von Mikroaggression, die ganz, ganz schlimm sein kann und die auch retraumatisieren kann auf eine Weise, weil die Leute extreme, auch teilweise traumatische Erfahrungen haben mit dieser Zuschreibung, die sie als Kind irgendwie so bekommen haben. Das mhm. wollte ich nur noch einmal ergänzen.
Ja, ja, danke schön. Ja, also ich finde das ganz interessant. Ich habe das eine ist, dass ich das, ich kann damit so viel anfangen, weil ich ich bin als Frau sozialisiert, ich identifiziere mich auch als Frau und habe aber die Erfahrung gemacht, zum Beispiel als Kind oder als Jugendliche, dass ich so verkehrt war. Ich war viel zu laut als Frau oder viel zu stark und es wurde mir auch unentwegt gespiegelt. Ich war sozusagen zwar Frau, aber leider falsch.
Ja.
So. Und sozusagen mein Umgang damit oder mein Weg dorthin war dann eher sozusagen das Frauenbild zu erweitern, zu sagen, ja Moment mal, aber dann sind halt, also es gibt halt solche und solche Frauen, gibt halt ganz, ganz viel verschiedene Frauen.
Ja.
Und ich habe vor einem halben Jahr oder sowas, ich weiß nicht, ob du es kennst, ein Buch gelesen, Queer gestreift. Kennst du das?
Nee,
ist dir das schon
nicht
untergekommen? Nein. Mhm. Das fand ich ziemlich cool. Das ist ein Buch aus der queeren Bewegung heraus, von Betroffenen auch herausgegeben, die sozusagen zu jedem Buchstaben gibt es ein Kapitel, in dem das einerseits erklärt wird, worum es da überhaupt geht und andererseits eben dann auch Betroffene dazu zu Wort kommen. Und ich fand es sehr niedrigschwellig und angenehm sozusagen, dass mir das so... dass ich da so viel lernen darf. Und die eine Sache, die da für mich eigentlich so neu war oder so eine Erkenntnis war, diese, wie sehr wir so gepolt sind auf dieses Binäre.
Ja.
Also wie unglaublich wichtig diese komische Schublade ist, dass ich, wenn ich mir eine Kaffeetasse im Internet bestelle, angeben muss, welches Geschlecht ich habe. Was ja... wo ich zum ersten Mal darüber nachgedacht habe, weil ich davor, ja, ich habe das gar nie in Frage gestellt und habe mich dann eben auch gefragt, warum ist das so? Also warum ist diese Geschlechterschublade so unglaublich wichtig? Oder warum hat die so eine...
Ah, da habe ich eine Antwort.
Also, ja, und raus damit.
Ja, also eine Person, die für mich eine ganz, ganz große Wichtigkeit hat in diesem oder eine ganz, ganz große Bedeutung hat, ist Alok Weid Menon. Das ist eine nicht-binäre Person, die halt und Poetin und Alok spricht darüber irgendwie so viel. Und von Alok habe ich zum Beispiel gelernt, dass nicht-binäre Personen schon immer existiert haben. In ganz, ganz vielen Kulturen in der Welt so war das eine völlig normale, in Anführungszeichen, Art und Weise, irgendwie so zu leben und zu existieren und sich auch selber zu identifizieren. Und das aber natürlich mit, das aber natürlich in der Binarisierung von Geschlecht, also dass man zum Beispiel sagt, es gibt nur Mann und es gibt nur Frau, natürlich der Erhalt eines Machtmonopols irgendwie so drinsteckt. Also in dem Moment, wo man sagen kann, es gibt Männer und es gibt die Frauen und die Frauen müssen den Männern zuarbeiten, baut man eine Gesellschaft auf, in der Frauen auf eine Weise unterdrückt werden. Das heißt, in der Binarisierung von Gender steckt ein Unterdrückungsmechanismus, der historisch dafür da ist, Frauen zu unterdrücken und die Existenz von nicht-binären Personen, Leuten, die dazwischen oder außerhalb dieser Kategorien stehen, wie so unsichtbar zu machen oder sagen wir mal besser auszuradieren auf eine Weise.
Damit man auf das schöne, einfache Täter-Opfer-Prinzip kommt oder mächtiger und unterdrückter ist treffender wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Also das ist natürlich Teil dieser Sache. Mhm. Und jetzt gibt es natürlich, und jetzt gibt es gerade halt irgendwie so das Ding von wegen, ja, überall outen sich Leute als nicht binär, überall sind die ganzen Queers irgendwie, es gäbe diese Queer-Propaganda überhaupt. Das ist natürlich alles Schwachsinn. Sondern es wird dagegen angekämpft, dass man selbst unsichtbar gemacht wurde oder ausradiert wurde aus der Öffentlichkeit. Und das merken jetzt viele. Und das habe ich halt selber, also das finde ich halt bei mir ganz persönlich im Prozess halt irgendwie so krass, dass so dieser Weg dahin zu merken, warte mal, ich weiß überhaupt nicht, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Ich weiß überhaupt nicht, was mir das irgendwie so gibt oder so, das ist voll der Prozess, weil natürlich ich mein ganzes Leben lang die ganze Zeit höre, du bist ein Mann, du bist ein Mann, du bist ein Mann, du bist ein Mann, ohne dass ich selber für mich jemals mich selber so danach gefragt habe irgendwie. Und das ist nicht diese Normalisierung von einer Binarität, von Geschlecht oder von Gender, ist total Problem, also macht das erst möglich, dass man diese Wahrnehmung von sich überhaupt gar nicht haben kann, weil es halt so die ganze Zeit überlagert wird von diesen Außenzuschreibungen.
Ja. Und das, also es lässt auch keinen Platz dafür, selber rauszufinden, wo man überhaupt hin möchte, ne?
Ja, und dann gibt's ja auch immer so dieses Argument mit diesen Chromosomen irgendwie, ne? Also dieses Argument von wegen, ja, es gibt halt irgendwie Männer und Frauen, weil es Menschen mit Penis und Menschen mit Vagina, Vulva gibt, so. Und so einfach ist es in der Biologie auch nicht. Also es gibt auch da sozusagen beim sogenannten biologischen Geschlecht so totale Differenzen, totale Unterschiede. So viele Leute reden von Chromosomen, die nicht mal ihre eigenen Chromosomensätze kennen. So, die nicht mal wissen, ob sie vielleicht selber halt irgendwie XXY haben und nicht nur XY oder so. Also das wird immer so, diese Biologie wird immer so rangezogen dann dabei, um das zu rechtfertigen. Aber eigentlich ist es nicht so einfach. Es ist viel, viel komplexer als das.
Ist das der Punkt, dass wir uns nach der Einfachheit sehnen, habe ich mich gefragt?
Es ist bestimmt einer der Punkte. Und ich glaube aber auch ein Punkt ist, Leute suchen halt irgendwie einen Weg, klarzukommen, und da hilft halt irgendwie so diese Einteilung in Mann-Frau. Weil das gibt ja ganz, ganz klare Regeln, und das gibt einem auch die Möglichkeit, widerständisch zu sein, weil das kann einem irgendwie gut tun, das kann einem aber irgendwie so falsch tun, aber diese Einteilung hilft irgendwie oder gibt eine Form der Orientierung. Und und ich glaube, was...
Sag mal. Die Orientierung ist, glaube ich, ein total wichtiges Stichwort.
Ja.
Also, dass man sich so gerne orientieren möchte. Und dass, ich denke immer wieder, also am meisten gewusst, wie die Welt funktioniert, habe ich mit 16. Weil da war alles so schön schwarz-weiß. Das war gut, das war schlecht, das war schön, das war hässlich, das war so. Und ich habe mich sehr souverän gefühlt. So. Und je älter ich wurde, desto komplexer wurde die Welt.
Ja.
Und dann gab's immer mehr Grautöne, und dann ist man, und dann muss man die ganze Zeit so neu überlegen. Oder, Und ich kann mich noch so erinnern, dass ich so ein großes Aha-Erlebnis hatte mit dem Spektrum. Mhm. Und zwar gibt es ein Buch von T.C. Boyle, das heißt Dr. Sex, und ist über den ein Sexualforscher, einen amerikanischen, Alfred Kinsey heißt der, und der hat in den 50er, 60er Jahren über Sexualität geforscht, und zwar zum allerersten Mal empirisch, also das heißt über das Sexualverhalten statt über irgendwie Befruchtung. Wurde vollkommen gecancelt, der hat seine Professur verloren und alles, ne? Also,
ja.
Und der Und der hat eben aber in seinen Erkenntnissen eben immer mehr und mehr dann von den Spektren geredet. Also dass er gesagt hat, es gibt den, er nannte bei Homosexualität zum Beispiel, hat er gesagt, also seiner Erfahrung nach oder seinen Forschungen nach, gibt es den Age Factor. Mhm. Das heißt, es ist niemand halt, oder es sind ziemlich wenige Leute komplett homosexuell oder komplett heterosexuell. Und das passiert alles auf so einem, ja, auf so einer Skala.
Ja.
Und das hat mich damals, also es war für mich Wahnsinnserkenntnis, wo ich so dachte, ja stimmt, genau so erlebe ich das, auch wenn ich mich umschaue. Ja. Also alle sind irgendwie, haben dann doch mal mit 20 mit einer Frau geknutscht, das war's aber dann und so. Also, ne, man, also es ist viel weniger eindeutig, ja, als man das dachte oder als man das benennt.
Und ich finde, das ist wunderschön, dass es so ist. Also, ja, weil so, keine Ahnung, so Komplexität ist halt einfach ein Fakt. Dinge sind komplex, Dinge sind nicht schwarz-weiß, sondern Dinge haben ganz, ganz viele Gesichtspunkte und Aspekte irgendwie. Und so ist es halt auch bei Geschlecht und Gender irgendwie.
Ja.
Also, und ich habe so gelernt, oder ich, das ist, glaube ich, eine der tollsten Kompetenzen, die ich, glaube ich, irgendwie so mir erarbeite, schon seit Jahren, ist, nicht Angst vor Komplexität zu haben, sondern sozusagen, ja, ist doch geil, das immer weiter rauszufinden und eine Woche später was völlig Neues gelernt zu haben und die Weltanschauung von letzter Woche wieder über den Haufen geworfen zu haben, weil anders kann man halt irgendwie nicht leben in einer sich ständig wandelnden Realität oder so. Also und auf diese Art und Weise blicke ich halt mittlerweile auch irgendwie auf Gender. Ja, genau. Auch wenn natürlich trotzdem, also es gibt natürlich trotzdem so Dinge, wo sowas wie ein Gender Monitoring, also so, ne, zu sagen, wie viele Frauen sind jetzt in diesen Positionen, total wichtig ist, und zwar an einem strukturellen Abbau von Diskriminierung oder von Ungleichheiten. Aber diese Form des Gender Monitorings muss halt trotzdem auch nicht-binäre Personen sozusagen mitdenken dabei. Mhm. Also weil man muss halt einen Feminismus intersektional denken. Also mit verschiedenen Aspekten, verschiedene Aspekte spielen da eine Rolle. Irgendwie.
Ja, ja, das stimmt. Ich wollte jetzt mal da mal nachfragen, weil ich finde das auch total schön zu sagen, ah, da lerne ich was Neues oder ah, da gehe ich. Es ist komplexer, als man irgendwie vorher dachte. Und ich komme aber dann selber zu so blöden Problemen, wie eben, jetzt kommen wir nämlich da zurück zu der Sprache, wie zum Beispiel, dass es im Deutschen es eben keine ja, wirklich gut nutzbaren Pronomen gibt.
Ja.
So. Und dann stehe ich so da, bin guter Dinge und kann nicht mehr reden.
Ja.
So. Und das finde ich, und da merke ich dann immer, oder das merke ich von mir, das gibt dann, also es ist, ich finde es manchmal schwer, dann bei diesem, ach Mann, das stößt mich darauf, dass ich etwas nicht kann oder dass ich mit etwas unzufrieden ja, bin, gibt dann so ein Unwohlsein der Situation gegenüber.
Ja.
Also, ne, so wenn ich mit einer nicht-binären Person mich unterhalte oder über diese Person rede und dann merke, ich kann überhaupt nicht mehr normal reden, sondern stoffel da so vor mich hin.
Ja.
Und beziehe das dann schnell auf diese Person, was ja eigentlich damit gar nichts zu tun hat.
Ja.
So, und da, wie übt man das oder wie mache ich das?
Oh, ich liebe diese Frage. Also, weil das ist total nachvollziehbar. Also, weil Veränderung ist halt irgendwie schwierig und vor allem, wenn man so krass gewöhnt ist, er oder sie über jede Person sozusagen zu sagen, das ist ja auch ein Zeichen, ne, wie sehr sich diese Form von Binarisierung, diese Form von Auftrennung der Menschen in unserer Sprache widerspiegelt, dass wir halt über einen Menschen nur als er oder als sie sprechen können. So, also in der Sprache, die wir halt irgendwie so von unseren Eltern lernen, die wir in der Schule lernen und so weiter. Und erstmal, was mir hilft, ist Sprache als ein Spiel zu verstehen. Also sozusagen eine Sprache ist erstmal ein extrem gewaltvolles Tool. Gleichzeitig kann man aber auch mit Sprache spielen. Und das ist Fun. Also das ist Spaß. Es ist toll, sozusagen auszuprobieren mit Sprache und auch so zu merken, auch so neue Worte erfinden zu dürfen und erfinden zu können. Weil sich in dieser Sprache ja versucht, was festzusetzen oder festzulegen, worüber man irgendwie so spricht. Und genau deswegen muss Sprache im Wandel sein. Und diesen, also sonst wäre die Sprache nicht im Wandel, würden wir als Gesellschaft nicht weiterkommen, weil unsere Sprache legt fest, was wir sozusagen denken und sagen und fühlen oder so, oder wofür wir dann so Worte haben.
Und etwas. Und wir müssen ja auch Sachen benennen können, die es früher noch gar nicht gab.
Ja, genau, genau. Und etwas, was mir dann hilft, also es gibt ja dann so die sogenannten Neopronomen, ne? Oder es gibt viele Leute, die auch keine Pronomen verwenden, wo man halt dann so, statt einen Pronomen zu benutzen, wenn man über diese Person spricht, einfach den Namen zu sagen. Also wenn man zum Beispiel bei Kasper keine Pronomen benutzen würde, dann würde man sowas sagen wie, Kasper macht gerade das und das, ja, das hast du das Kasper schon gesagt, Kasper meint es aber so und so. Also, dass man halt statt er oder sie oder they Kasper sagt die ganze Zeit. Und dann gibt es eben auch diese sogenannten Neopronomen, da gehören dann sowas wie xier oder they oder nns gibt es glaube ich auch. Also es gibt so ganz viele Dinge, mit denen da Leute halt irgendwie so spielen. Und, aber es gibt eine bestimmte Anzahl von Neopronomen, die viele Leute verwenden. Zum Beispiel xia xiem ist was viele Leute für sich verwenden. Oder they, yeah, them ist was viele Leute verwenden. Und da gibt es halt so Lexika online, wo man das einfach so nachlesen kann, wie man das konjugiert. Und dann ist mein absoluter Everyday-Life-Hack ist, dass man ein Kuscheltier zu Hause hat, dem man diese Pronomen gibt. Also zum Beispiel, ich lerne eine Person kennen, die Pronomen they, them benutzt, und damit ich mit dieser Person halt irgendwie einen Umgang finde, dass ich das selber übe, sage ich, dass ein Kuscheltier von mir zu Hause auch die Pronomen they, them hat, und immer wenn ich zu Hause über dieses Kuscheltier spreche, übe ich die Pronomen sozusagen.
Super!
Oder? Das ist ein...
Mega gut!
Also das machen wir zu Hause auf jeden Fall hier.
Ja, voll gut. Finde ich ein super Tipp, weil ich bin schon öfter dann in die Situation gekommen, dass ich so wohlmeinend bin, oder, also was heißt wohlmeinend, ist Quatsch, dass ich möchte richtig gendern.
Ja.
Und ich möchte inklusiv sein, und ich finde auch überhaupt, was dahinter steht, vollkommen richtig.
Ja.
Und dann bin ich aber so, und dann mache ich es aber wieder falsch und bin darüber dann frustriert und denke dann, ja, aber ich kann es ja auch überhaupt nicht üben, wo soll ich das denn üben und so. Und das ist,
ein bisschen
gut, weil da kann man es halt üben. Einfach üben.
Ja, auch, ja. Es ist so ein bisschen wie so ein Muskel, den man bei sich neu entdeckt hat, und man merkt, oh, dieser Muskel, dass ich die Sprache benutzen kann, ist dafür da, dass sich Leute ein bisschen besser mehr gesehen fühlen oder ein bisschen mehr wahrgenommen fühlen. Und dieser Muskel ist aber noch überhaupt nicht trainiert. Und deswegen gehe ich jetzt sozusagen ins Gym und trainiere den Muskel, damit er stark ist, in der inklusiven oder empathischen Sprechsituation. Und das kann man halt wunderbar mit Kuscheltieren, weil Kuscheltiere in der Regel nicht so dolle verletzt sind, wenn es mal falsch läuft oder so.
Ja.
Ja.
Ach, super. Finde ich einen super Tipp.
Dankeschön.
Bitteschön. jetzt auch so, das ist auch so was Blödes. Ich frage es trotzdem, kennst du das? Also ist auch so was Kleinliches, wenn ich jetzt immer den Namen benutze von jemand, ich komme dann in so ein blödes Problem, wo ich so denke, das ist so unelegant. Ich finde das sprachlich so unelegant.
Ja.
Das ist ein blödes Problem. Habe ich aber trotzdem manchmal. Und dann habe ich so Widerstände, dass ich denke, ja, aber ich kann doch jetzt nicht die ganze Zeit den Namen sagen. Das klingt doch total doof.
Also wenn du das, also ich finde erstmal so, man muss nicht elegant sein. Also, ne, man darf auch unelegant sein, so. Mhm. Aber ich finde, wenn du elegant sein willst, kann man ja auch so elegante Formulierungen finden. Wie zum Beispiel dann einfach die Person zu sagen oder die Person hat das und das gesagt, sie meinte es so und so, weil dann bezieht man sich auf die Person und nicht auf den Namen, so zum Beispiel. Oder der Mensch, und dann bezieht man sich auf den Menschen und nicht den Namen. Oder zu sagen die Maus oder oder eine coole Kurzform des Namens oder sowas so zu verwenden, die mit der die Person vielleicht auch irgendwie so cool finden könnte oder so. Also Eleganz in der Sprache ist, glaube ich, was man erreichen kann, wenn man zulässt, mit Sprache zu spielen.
So. Ja, habe ich jetzt auch gerade gedacht, so wenn man dir zuhört, ich finde den Hauptunterschied zu, ich kenne die Situation sehr, dass ich mit KollegInnen auch branchenunabhängig darüber rede, wie der Umgang ist oder wie ich das sprachlich mache mit non-binären Personen. Und es ist immer wirklich im starken Gegensatz zu dir überhaupt nicht so, Lust und Spiel, sondern es ist immer so
sofort Stress, Stress.
Total Stress, oh Gott, gleich mache ich was falsch und es ist voll anstrengend und oh nee, jetzt muss ich mich darum auch noch kümmern. Ich habe mit einem Bekannten von mir, der einen Ausbildungsbetrieb hat, der sozusagen gesagt hat, der macht das seit 20 Jahren und hat er gesagt, zuerst kamen die Vegetarier, dann die Veganer und jetzt kommen die Non-Binären. Und man muss sich immer auf alles neu einstellen und ich tue mein Bestes. Ja. Und ich fand es aber interessant, sozusagen als Reihung, wo ich so dachte, okay.
Ja, das ist interessant, weil diese Reihung oder diese auch Einteilung in dieses Bild dieser links-grün versifften oder dieser woken Leute ist natürlich eine Einteilung, die von rechts kommt, ne? Also so rechte Netzwerke nehmen diese Einteilung vor, um Stimmung zu machen gegen Leute, die für Veränderung oder für diese Transformation oder auch für ihre eigene Sichtbarkeit oder Wahrnehmbarkeit irgendwie kommen. Und dann würde ich nicht sagen, dass so Leute, die das sozusagen weiterführen, irgendwie rechts sind oder so, aber das ist eine Erzählung, die von rechts kommt und auch gepusht wird, so. Vielleicht eine Sache, die mir hilft, ist auch, oder die mir mal geholfen hat, ich weiß nicht, ob sie allen hilft, ist aber die Perspektive, das ist auch was Alok ab und zu gesagt hat, dass wenn wir in unserer Sprache gendersensibel werden, dann machen wir das nicht nur aus Empathie mit den Leuten, die sich auf diesem Weg beyond the gender binary, also jenseits der Binarität befinden, sondern das machen wir auch in Solidarität mit uns selber. Weil ja alle sind auf die eine oder andere Art und Weise betroffen von der Binarisierung von Geschlecht. Also auch Cis-Männer leiden ja unter patriarchalen, genderbinären Zuschreibung von Männlichkeit, wie ein Mann zu sein hat und was ein Mann zu tun hat und was ein Mann nicht zu tun hat, was sich ja auch in diesem Pronomen er irgendwie so festschreibt und zuschreibt. Das heißt, wenn man das macht, dann hat man nicht nur Empathie mit anderen, sondern man hat auch Empathie mit sich selber, weil man irgendwie merkt, ich muss sozusagen diesen Zuschreibungen nicht entsprechen, ich darf mein eigener Mensch sein. Und das heißt, ich mache mich selber auch ein bisschen sichtbarer in der Sprache.
Ja.
Weil am Ende ist jede Person irgendwo auf diesem Spektrum oder ist jede Person irgendwo, befindet sich irgendwo im Kontext dieses Spektrums. Also das ist auch, also ich sag jetzt zum dritten Mal, was über wie Alok das sagt, und das resoniert bei mir auch total, wie Alok sagt, dass Mann und Frau ist wie Sterne, zu denen man sich so hinorientiert, aber niemand ist es je ganz. Also weil immer Leuten gesagt wird, du bist nicht genug Mann oder du bist nicht genug Frau oder du bist falsch Frau oder du bist falsch Mann. An dieser Stelle richtig, aber an dieser Stelle falsch. Irgendwie so. Ne?
Ja.
Alle sind halt Menschen. Und das heißt, wenn wir Empathie mit queeren Personen schaffen, schaffen wir auch Empathie mit den eigenen Persönlichkeitsanteilen, die vielleicht selber auch aus der Norm fallen.
Ja, genau, was ich vorhin gesagt habe, ne, dass ich auch immer so, ich war immer so verkehrt.
Ja.
Ne? Also da wurde mir auch viel gespiegelt. Haben sie mir auch, also ich war über zehn Jahre lang Single und du kannst dir nicht vorstellen, wie oft mir gesagt wurde, das läge eben auch daran, dass die Männer so Angst vor mir haben, weil ich ja so eine starke, laute Frau bin.
Ja. Ja.
Wo ich jetzt im Nachhinein so denke, so sag mal.
Ja. Wenn man sozusagen Frau substituiert durch Mensch, ich bin ein starker, lauter Mensch.
Ja.
Beautiful. Oder nicht?
Ja, ja.
Was, also,
und auch so, und was hat denn das mit der Partnerwahl zu tun oder Partnerinnenwahl? Also, aber es war auch so eine ganz komische Zuschreibung.
Ja.
Was mich noch interessieren würde, auch was dein Blick darauf ist, es geht ja dann grundsätzlich eigentlich um die Überwindung der Schubladen.
Ja.
Ne? Also wie kommen wir eigentlich da raus, die ganze Zeit alles in Schubladen stopfen zu wollen? Gleichzeitig ist meine Beobachtung aber, dass es, also vor allem, wenn ich bin ja jetzt Mitte 40 und wenn ich so mit jungen Erwachsenen zusammenarbeite, dass es eigentlich aber eine ganz große Sehnsucht gibt, sich zu schubladisieren, sozusagen. Also dass ich zum Beispiel auch was, wenn ich auch vergleiche mit, wie war das in meiner Generation, wenn man sich da so sexuell zum Beispiel ausprobiert hat oder so, da haben wir haben es gar nicht groß kategorisiert, wir haben einfach alles so rumprobiert und das war's schon. Und jetzt gibt es so viel, viel mehr, dass mir irgendwelche 18-Jährigen erzählen, sie sind asexuell und aromantisch oder sie sind, ich weiß nicht, also alles Mögliche, ne? Also das, und ich mich da gefragt habe, was ist das für eine, also erstens nimmst du das auch so wahr und was hat das auf mit dieser Schubladensehnsucht, wenn man, oder ist das der notwendige Weg, um die Schubladen zu überwinden?
Ja, ich glaube, das Letztere ist es. Also ich glaube, es gibt halt manchmal Erfahrungen, also ganz besonders so Diskriminierungs- oder Erfahrungen von Unterdrückung, die verschiedene Personen haben und die aber eben nicht nur bei Einzelpersonen, sondern bei vielen Personen irgendwie so auftaucht, bei denen ein gemeinsames Merkmal zum Beispiel irgendwie so da ist. Ne? Also zum Beispiel gibt es, also merken Leute, die sich außerhalb des von diesen binären Zuschreibungen Mann und Frau befinden und sich auch darin mit dieser Zuschreibung nicht wohlfühlen, dass es diese neue, in Anführungszeichen, Schublade des Non-Binary oder des Nicht-Binär-Seins irgendwie so gibt. Ne? Man könnte sagen, ja, braucht's dann überhaupt eine neue Schublade dafür? Diese Schublade ist aber irgendwie so als so ein Schritt zu einer Gleichberechtigung erstmal total notwendig, weil sie eine Form der Sichtbarkeit sozusagen schafft. Also weil unser ganzes System funktioniert ja über Definierbarkeiten. Also es können sozusagen nur Rechte geschaffen werden für Gruppen von Menschen, die definierbar sind oder für...
Die es gibt.
Ja, genau. Ja, die es durch Definition gibt. Aber das ist eben, also da ist so ein bisschen das Problem, beißt sich wieder so ein bisschen selbst in Schwanz, weil Menschen existieren auch dann, wenn es keine Definition für sie gibt. Aber deswegen, weil alles andere über Definition funktioniert, ist es halt erstmal wichtig, diese Definition sozusagen zu finden. Und das heißt, ich würde sozusagen nicht sagen, dass sich Leute in diese Schubladen, in diese neuen Schubladen so reinordnen, um ihn, weil sie es geil finden, in Schubladen zu sein, sondern deswegen, weil es für sie notwendig ist. Zum Beispiel auch notwendig, um Community zu finden, um nicht alleine zu sein. In dem Moment, wo ich mich sozusagen als in so eine Schublade als nicht-binär sozusagen reinbringe, dann suche ich dort andere Menschen, die mich verstehen können auf eine Weise, die mir Kraft geben zu kämpfen oder die mir Kraft geben zu existieren. Deswegen finde ich ja zum Beispiel auch dieses LGBTQIA+ so geil, weil da mit diesem Plus dieses Offene, dieses Unvollendete irgendwie so mit drin steckt und eigentlich auch diese Offenheit von so Schubladen irgendwie so da ist. Ja. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch diesen Stern so toll, ne, das Gender-Sternchen und innen zu sagen, statt zum Beispiel Passantinnen und Passanten, dass man sagt PassantInnen, weil es diese Gap macht diesen Raum auf für alles dazwischen.
Ja. Ich bin auch ein großer Fan des Sternchens, muss ich sagen. Und da hat mir übrigens auch so ein ganz simpler Fakt wahnsinnig geholfen. Nämlich den Glottisschlag innerhalb eines Wortes gibt es in der deutschen Sprache sowieso.
Ja.
Zum Beispiel bei Spiegelei.
Genau, wollte ich auch gerade sagen, Spiegelei, ja.
Und das war so, aber es war, für mich war das wirklich so, dass ich dachte, Es ist überhaupt nichts Neues. Das ist was die deutsche Sprache so oder so hat. Ja, also dann ist es, und ich weiß nicht warum, aber das hat für mich total die Tür geöffnet, das viel, viel mehr zu integrieren und viel mit einer viel größeren Leichtigkeit FreundInnen und PädagogInnen und
Es ist, ich habe das Gefühl,
zu sagen.
Ich habe das Gefühl, es ist relativ oft so, dass man, wenn es um so um Transformationsfragen geht, zum Beispiel auch in der Sprache, dass viele Leute oft dieses, es ist ungewohnt oder es ist irgendwie falsch, man muss sich neu gewöhnen, oft so vorgeschoben wird als ein Grund. Dabei steckt dahinter aber eigentlich bei vielen Leuten oder bei manchen Leuten was anderes. Also so diese, also mir fällt das zum Beispiel auf, ich weiß nicht, wie weit das gerade so genau damit was zu tun hat, aber irgendwie hatte ich gerade diese Assoziation bei dem, was du erzählt hast, dass ja zum Beispiel jetzt sich plötzlich ganz, ganz viele Leute für die gleichberechtigte Behandlung von Frauen im Sport einsetzen, wo es die Erzählung gibt, dass ja Transfrauen jetzt diese Bereiche alle total einnehmen würden oder so. Dass man halt jetzt irgendwie sagt, nein, der Frauensport muss davor geschützt werden, dass sich in Anführungszeichen Männer einwählen irgendwie da rein. Ne? Das wird sozusagen wie so vorgeschoben, weil die Leute sagen, sie sind besorgt um Sport oder um Frauen im Sport, was halt nicht stimmt. Weil wenn es um Einkommensunterschiede um so viel ging, waren die Leute nicht interessiert daran. Aber jetzt, wo es um Transpersonen geht, dann ist man plötzlich interessiert. Oder jetzt, wo es um Transpersonen ist man auch plötzlich daran interessiert, wer welche Zugänge zu Hormontherapien haben sollte oder so. Das hat, bevor das in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, einfach niemanden interessiert, weil man wusste, das ist ein Anliegen zwischen den ÄrztInnen, den TherapeutInnen und den Personen, die davon so irgendwie betroffen sind. Aber also manchmal werden so Sachen vorgeschoben, obwohl eigentlich dahinter steckt, ich möchte eine Transphobie oder eine Queerfeindlichkeit sozusagen dahinter steckt. Und das könnte auch damit zusammenhängen, also das ist auch was wieder Alok sagt, dass wir sozusagen dieses System, diese Binarisierung von Geschlecht und von Gender halt so krass verinnerlichen und uns selber nicht die Räume irgendwie so nehmen, diese Binaritäten zu verlassen oder damit zu experimentieren, dass wir es anderen Leuten auch nicht ermöglichen wollen. In dem Moment, wo ich
also mit der Logik, wenn ich das nie, ich habe das nie gedurft, also darfst du es auch nicht.
Ja, so genau. Also das wird natürlich nie jemand genau so sagen, aber das könnte eine Motivation fürs Handeln sein, was im Hintergrund irgendwie so ist. Ja, und das ist also, um kurz dieses Thema so zum Beispiel aufzumachen, einfach damit man es einmal benannt hat, ne, mit Transpersonen im Sport. Ne, wenn wir jetzt wirklich darüber reden wollen, wie so biologische in Anführungszeichen Unterschiede irgendwie so Zugänge schaffen oder Zugänge versperren, dann lass uns nicht über Transpersonen sprechen, sondern um andere Sachen, um Testosteron, wie viel Testosteron die Person irgendwie hat, wie groß diese Person ist und welche Schwierigkeiten das sozusagen hat. Also, dass Leute, die halt irgendwie 1,90 groß sind, werden im Basketball durchschnittlich immer stärker sein als Personen, die 1,70 groß sind irgendwie. Das hat aber nicht damit zu tun, ob sie Mann oder Frau sind, sondern das hat mit der Größe was zu tun. So, und dann müssen wir über diese Sachen sprechen. Dann lasst uns über Testosteron-Level oder so sprechen. Weil sobald man das irgendwie dann runterbricht und sagt, es sind Transpersonen, das Ding, das ist einfach Bullshit. Das stimmt einfach nicht.
Ja. Und da ist es dann aber auch wieder so, ist es, also ich frage mich jetzt gerade, die Gender-Debatte wird ja hoch emotional geführt.
Ja.
Wahnsinnig emotional. Warum? Warum ist das so ein unglaublich emotionales Thema? Auch hier, ne, auch da im Sport, wo man so denkt, ja, okay, also ich kann noch bis dahin mitgehen, wo ich sage, also man muss halt irgendwelche Regeln muss es dann geben, wer gegen wen antritt oder so, damit das halt so halbwegs fair bleibt. Und dann müssen, und wir haben festgestellt, dass das binäre System überhaupt nicht ausreicht dafür. Also brauchen wir irgendwie, müssen wir nach neuen Kategorien gucken oder uns anders umgucken. Aber das könnte man ja auch sachlich machen. Warum ist denn das so fürchterlich emotional belastet? Also
ich glaube, es ist existenziell, weil es um Existenzen geht. Also in dem Moment, wo es einen Backlash gibt, einen trans- und queerfeindlichen Backlash, der sich gegen die Rechte von Transpersonen oder die rechtliche Anerkennung von Transpersonen irgendwie so geht, dann ist es halt, bedeutet das für viele Transpersonen, dass ihre Existenz nicht anerkannt wird. Also es ist für die Leute, die direkt davon betroffen sind, halt extrem wichtig, also dass die eigene Existenz anerkannt wird.
Ja, das verstehe ich. Ich verstehe die Emotionalität auf der Gegenseite überhaupt nicht.
Ja, also da würde ich halt sagen, dass große Teile davon orchestrierter Hass sind. Also bewusst gesteuerter Hass, also das geht hin zu rechten Netzwerken, diese Erzählung der Palingenese halt irgendwie so vorantreiben. Also das bedeutet, dass was ja so rechtsextreme Netzwerke irgendwie so erzählen, ist ja, dass es etwas wiederherzustellen gibt. Und zwar ein altes, besseres Land, in dem wir mal damals gelebt haben. Und das muss wiederhergestellt werden.
Und der Garten Eden.
Genau, und dieser Wiederherstellung stehen bestimmte Personengruppen, die wir als Feinde markieren, im Weg. Zum Beispiel sind das dann Leute, die als MigrantInnen gelesen werden, also oder das sind zum Beispiel Transpersonen, weil das ist eine wunderbare Sündenbockgruppe dafür, weil es einen ganz, ganz geringen Prozentteil der Gesellschaft betrifft, weil viele Leute oder einige Leute, die zu diesem Prozentteil gehören, sich auf eine Weise sozusagen kleiden oder geben, die für viele Leute als anders gedeutet wird und dass deswegen Dehumanisierung wie so ermöglicht wird oder versucht wird zu legitimieren. Ne? Also die sind einfach eine sehr, sehr gute Zielgruppe, um einen kollektiven Hass zu schüren. Und dieser kollektive Hass wird halt seit 15, 16 Jahren online von rechten Netzwerken krass nach vorne gebracht. Und und deswegen erlebt er auch gerade Konjunktur. Damit ist auch, also damit ist nicht gemeint, dass es nicht vor diesen 16 Jahren oder 17 Jahren jetzt oder so nicht Hass gegen trans oder queere Personen irgendwie so ging. Aber da hat sich sozusagen die öffentliche Aufmerksamkeit viel, viel mehr noch auf Sexualität konzentriert als auf Genderidentität. So. Irgendwie, auch wenn da schon krasse Kämpfe und krasser Hass passiert ist. Aber der wird jetzt halt natürlich extrem orchestriert, dieser Hass auf diese Personengruppen.
Ich habe jetzt gerade gedacht, weil du sagtest, das ist ein kleiner Prozentsatz. Und ich dachte, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das natürlich auch ein kleiner Prozentsatz sein muss, derjenigen, die sozusagen zum Feindbild gemacht werden. Weil je weniger queere Menschen ich kenne, desto blöder kann ich die ja finden. Also in dem Moment, in dem ich so viel Austausch habe oder ich habe jetzt in meinem Freundeskreis relativ viele queere Personen, würde ich sagen. Das heißt, ich habe da natürlich auch eine große Erfahrung darüber, dass die genauso nett und doof sind wie alle anderen auch.
Genau. Aber das ist, ich finde es natürlich total nachvollziehbar, dass sich deswegen auch viele queere Personen in queere Communities auch begeben. Ne? Also und die Community suchen, weil man halt da irgendwie nicht sich ständig selbst erklären muss oder die eigene Existenz rechtfertigen muss, sondern man einfach angenommen wird, ohne dass es krass zur Debatte irgendwie so steht. Dass es auch so eine Form des Trauma-Bonding gibt, also einen Zusammenschluss, weil man vielleicht eine ähnliche Erfahrung gemacht hat irgendwie. Das kann ich irgendwie so verstehen und es gibt halt ultra viele Leute, die halt überhaupt keine Berührung zu Transpersonen haben und deswegen umso größeren Hass haben. Ja, wie du gesagt hast. Denn es ist einfach zu hassen.
Ja.
Und niemand würde von sich sagen, dass er hasst. Niemand würde sagen, alle würden sagen, man liebt Menschen. Aber das ist auch Teil der Falschinformationskampagnen. Da hat jetzt irgendwie ZDF Magazin Royal gerade erst eine Folge dazu gemacht, dass so Transhass und Queerfeindlichkeit wird natürlich niemals als das benannt, sondern wird immer als Sorge um die Kinder, Sorge darum, dass die Kinder früh sexualisiert werden oder so, ne, maskiert. Aber dahinter steckt dann steckt eine wachsende Abneigung vor trans- und nicht-binären Personen.
Ja. Und die, weil du meintest ja natürlich in 16, vor 16, also so die letzten 16 Jahre, aber natürlich ist das ja eine Beobachtung, die seit, ja, weiß ich nicht, die, also
ja.
Vor 100 Jahren hatten wir das gleiche Problem.
Ja. Ne?
Also da wurden dann auch, da gab es zuerst ja eine, Anfang der, des 20. Jahrhunderts gab es dann ja eigentlich eine große Bewegung hin zu, also über, weiß ich nicht, Permakultur zu Freikörperkultur, über alles Mögliche, ja. Was da alles dann in Bewegung und aufging. Und dann mit den Nazis wurde das ja alles kurz und klein geschlagen. Also ja. Das ist sozusagen die, woher kommt das oder warum ist diese, warum ist die Sexualität oder Gender offensichtlich so bedrohlich? Also warum ausgerechnet dieses? Warum ist, wird man dafür ausgegrenzt? Oder ja.
Es hat am Ende,
weißt du darauf?
Also es hat am Ende sogar was mit, es hat am Ende sogar was mit Kolonialismus zu tun. Also,
ja.
Also dass so, so ein, ja, so eine mitteleuropäische bis westeuropäische, ja auch weiße Perspektive oder diese Binarisierung von Geschlecht ist halt auch eine extrem weiße, hat eine weiße Geschichte. Also, mhm. Die vermutlich verbunden ist mit der christlichen Kirche halt irgendwie. Da bin ich jetzt nicht Expertin oder so drin in diesem Feld. Ich weiß aber, dass es sozusagen Teil von Kolonialisierung war, eben auch in vielen Ländern und in vielen Kulturen halt irgendwie so diese Binarisierung zwischen Mann und Frau weiter vorzunehmen und weiter nach vorne zu pushen, weil dadurch ein System erhalten wird. Und zwar ein System, ein patriarchales System, in dem die Männer Kontrolle ausüben dürfen und können. Mhm. Ich weiß nicht, ob das eine Antwort auf die Frage war, aber das war jetzt gerade so eine Assoziation.
Ja, ja. Ja, es ist wahrscheinlich eine der Antworten oder eine der Wege, weil das, ja, wie gesagt, das, also ich denke immer so, wenn etwas so ganz stark bekämpft wird, dann ist es ja auch offensichtlich sehr bedrohlich für die Mächtigen. Und frage ich mich immer so, was ist denn die große Bedrohung in der Sexualität zum Beispiel?
Ja.
Ich denke, warum bedroht das, also wie warum bedroht es jemanden Mächtigen, mit wem jemand anders Sex hat oder auch mit was für einem Geschlecht der sich identifiziert, ne? Also vielleicht eben, also ja, das vorhin meinst,
also ich glaube, da ist halt die einzige Antwort, das, was ich vorhin auch meinte mit, ist, glaube ich,
ja.
Aus meiner Perspektive ist dieses, weil es sozusagen das in Frage stellt, was für viele Leute etwas ist, was ihnen in die Wiege gelegt wurde, und zwar, dass sie keine Entscheidungsgewalt über ihr eigenes Geschlecht oder über ihr eigenes Gender irgendwie so haben. Das wird halt dadurch in Frage gestellt. Und ansonsten ist es halt, glaube ich, orchestrierter Hass. Also sozusagen geplanter Hass, der von konkreten Netzwerken sozusagen ausgeht, um politische Deutungshoheiten zu erzielen und um an Machtpositionen zu kommen oder um Macht zu erhalten. Und damit sind nicht gemeint, dass die Leute, das ist natürlich dann auch wieder nicht so einfach, dass es da die TäterInnen und die Opfer gibt oder so. Aber natürlich liegt hinter Queerfeindlichkeit liegen da auch rechte Netzwerke, die seit vielen Jahren online Hassnarrative schüren und Algorithmen nutzen, um bestimmte Haltungen zu festigen. So.
Ja. Das ist ja auch Teil, also großer Teil eigentlich deiner beruflichen Tätigkeit, dass du dich genau damit beschäftigst,
ne?
Also wie rechte Netzwerke online unterwegs sind und auch wie man da, Du nennst es die empathiebasierte Gegenrede, was sozusagen das Mittel ist, was man dem entgegensetzen kann. Gibt es dafür eine, kannst du das mal definieren, was die empathiebasierte Gegenrede ist?
Ja, also vielleicht muss man dafür einen Schritt zurückgehen. Und ja. So etwas, was, ich bin ja Teil vom Online-Theater.live, wie du auch vorhin gesagt hattest. Wir beschäftigen uns damit, wie eigentlich soziale Medien und Social-Media-Plattformen eigentlich so Bühnen sind, auf denen Theater passiert und über die unser Miteinander gestaltet wird. Also alles, was ich irgendwie so online mache oder was alle Leute online machen, ist irgendwas zwischen sozialer Situation und Performance. Publikumswirksame Performance. So.
Ja. Ne,
auch man legt zum Beispiel auch was Leute machen, die selber nicht Videos posten. Man legt ein Profil an und dieses Profil ist so ein bisschen wie so eine Rolle, mit der man irgendwie so mitspielt bei diesem großen Theaterstück Social Media irgendwie. Diese Perspektive haben wir auf Theater und aus dieser Perspektive blicken wir drauf, wie die verschiedenen Bühnen, die auf diesem Theater stattfinden, genutzt werden. Und da haben wir halt gemerkt, dass sie vor allem und ganz, ganz viel von rechten Netzwerken genutzt werden, die es so durch smart gesetzte Medienstrategien halt irgendwie schaffen, gesamtgesellschaftliche Diskurse nach rechts zu verschieben, indem sie alle Bühnen nutzen, die ihnen geboten werden online. Und mit alle Bühnen sind auch Kommentarspalten gemeint. Also, und deswegen gibt es so Hassrede und dann gibt es auch orchestrierte oder gezielte Hassrede. Also, wo rechte Netzwerke anfangen, unter bestimmte Posts von bestimmten Leuten ganz, ganz viel Hass zu verbreiten. Mit so verschiedenen Zielen. Eigentlich sind so drei Ziele dahinter. Das eine Ziel ist, dass man diese Person wirklich bedroht, dass diese Leute, die von Hassrede betroffen sind, halt tatsächlich extreme einer extrem psychischen Belastung ausgesetzt sind und damit einfach teilweise traumatisiert werden. Das ist das eine Ziel. Das zweite Ziel ist, dass diese Leute sich deswegen aus dem öffentlichen Diskurs zurückziehen, dass sie also auf diese Art und Weise den Diskurs gestalten können, den öffentlichen, weil wenn sich bestimmte Leute, die von Hassrede betroffen waren, daraus zurückziehen und keine Videos mehr posten, wird ihre Stimme rausgenommen aus diesem Diskurs. Und das dritte ist, eine Umgebung zu schaffen auf Social Media, wo so ein hasserfülltes Miteinander normalisiert wird. So, ne? Und das ist was seit Jahren passiert und was jetzt auch nachhaltig passiert ist. Und zwar so sehr, dass man in Kommentarspalten, dass super viele Leute in Kommentarspalten wirklich kein Blatt vor den Mund nehmen. Und damit meine ich nicht nur Leute, die rechten Netzwerken angehören, sondern eigentlich alle. Die Kommentarspalten fühlen sich so wie ein so krass rechtefreier Raum an, weil man ja auch dann, wenn man halt irgendwas postet, was irgendwie gegen geltendes Recht verstößt, macht man das halt mit einem Profil, was man in 3 Minuten gestartet hat oder gegründet hat, und wenn das halt dann gebannt wird, dann legt man sich ein neues Profil an. Also ich merke, dass Leute wirklich sich hardcore beleidigen in Kommentarspalten. Und sozusagen ein Teil so einer gesellschaftlichen Spaltung oder auch so einer so ein Aufteilen der Gesellschaft in wir und sie und die Leute, die alle gegeneinander kämpfen und so weiter, in Kommentarspalten passiert. Und da ist halt, ein Teil meiner Arbeit ist eben, oder auch unsere Arbeit als Kollektiv ist eben, den verschiedenen Ausformungen von rechter Gewalt entgegenzukommen, indem wir halt künstlerische Interventionen machen, indem wir selber uns Projekte und Sachen überlegen. Aber eben ein Teil ist auch, dass wir ganz, ganz viele Leute dazu motivieren wollen, zivilgesellschaftliches Engagement zu zeigen in Kommentarspalten, eigentlich Zivilcourage zu zeigen und in Kommentarspalten mitzukommentieren. Und da haben wir eben gelernt von verschiedenen Studien und auch von ganz besonders von der Organisation StopHateSpeech.ch, große Empfehlung an dieser Stelle, die dazu geforscht haben, wie effektiv kann Gegenrede in solchen Kommentarspalten sein, die halt rausgefunden haben, genauso wie viele andere Studien auch, dass Gegenrede in solchen Kommentarspalten nicht nur zu einer Depolarisierung der Debatte führt, sondern auch dazu führt, dass noch andere Leute Gegenrede posten. Und dann hat eben ganz besonders Stop Hate Speech rausgefunden, welche Formen der Gegenrede effektiv sind. Und da halt gemerkt, dass noch viel effektiver als faktenbasierte Gegenrede oder als humorvolle Gegenrede ist empathiebasierte Gegenrede. Und empathiebasierte Gegenrede bedeutet, dass man auf Hass im Netz reagiert, den man irgendwo findet, mit einer Form des Kommentars, der auf Empathie setzt. Einerseits, der eine empathische Gesprächsöffnung aufbaut zu der Person, die den Hasskommentar verfasst hat, und dann aber Empathie mit der Opfergruppe dieses Hasses sozusagen aufbaut. Also zum Beispiel, wenn eine Person sagt, wo wir jetzt hier beim Thema sind, nicht-binäre Personen existieren nicht, könnte eine empathiebasierte Gegenrede sein. Ich verstehe, dass es schwierig ist, Veränderung zuzulassen, aber hier kämpft eine Gruppe von Menschen darum, einfach nur wahrgenommen zu werden und existieren zu dürfen. Und das ist ein Kampf, der mich sehr, sehr inspiriert und eine Gruppe, die ich dadurch sehr, sehr unterstützen möchte. So zum Beispiel. Ne? Was dann bei dieser Person halt irgendwie so machen könnte, weiß nicht, ob die dann davon überzeugt werden kann oder so, aber Leute, die mitlesen, ne, die das mitsehen, die können sich damit identifizieren. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Momo, von so, wenn du so in Kommentarspalten unterwegs bist und wirklich verzweifelt bist, weil so viel Hass in dieser Kommentarspalte ist, dass man so verzweifelt nach der einen Position sucht, die halt irgendwie was dagegen sagt. Und man so denkt, warum ist das niemand? Dann muss man es selbst sein. So. Ne? Und das versuchen wir da irgendwie so zu trainieren.
Und das heißt also, so, was mir jetzt dabei aufgefallen ist, ist sozusagen der Versuch, eine Empathie zu entwickeln, auch für denjenigen, der den, also die Verständnis irgendwie aufzubringen für denjenigen, der den Hasskommentar geschrieben hat. Oder wenigstens, also zu suchen.
Ich würde halt nicht sagen Verständnis, sondern ich würde sagen, eine empathische Gesprächsöffnung bedeutet, dass man versucht, eine Verbindung oder eine Gemeinsamkeit zwischeneinander herzustellen, damit die Person einen selber nicht auch einfach als Feindbild sozusagen markiert. So. Ja. Genau, weil wir halt irgendwie nicht vergessen dürfen, dass dieser Hass, dieser tatsächlich geschürte und orchestrierte Hass dafür da ist, Menschen gegeneinander aufzuhetzen, die eigentlich im selben Boot sitzen. So. Und das ist halt total wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir irgendwie im selben Boot sitzen oder uns als das verstehen können, dass wir im selben Boot sitzen und deswegen mein Kampf auch deiner ist und dein Kampf auch meiner ist irgendwie oder sein kann. Ja.
Also, das
ist nicht Verständnis.
Ja, nee, ich habe Verständnis nur benutzt, weil du sozusagen in deiner Antwort gesagt hast, ich kann verstehen, warum das schwierig ist, was Neues anzuerkennen oder sowas. Ne? Deswegen habe ich das Wort.
Weil das benutzt. Das ist auch ein Aspekt, den ich verstehen kann.
Sozusagen. Genau, aber deswegen meine ich so, dass man irgendwie den Punkt finden muss, wo man sagen kann, davon kann ich irgendwie nachvollziehen, das von deiner Haltung, oder ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann irgendwie sehen, warum du da bist, wo du bist.
Ja.
Und was ich aber auch jetzt gut fand, war, dass du sozusagen auch Empathie mit der anderen Gruppe und statt zu sagen, aber mir geht's auch so. Also, dass man sich sozusagen aus beiden rausnimmt und damit hattest jetzt in deiner Antwort, in deiner Beispielantwort eine diplomatische Position eigentlich.
Ja.
Wo du sagst, das verstehe ich, das kann ich aber übrigens auch verstehen oder das finde ich sogar richtig gut. Aber damit stellst du dich nicht ganz klar gegen die andere Person, ja.
Das ist voll der gute Hinweis, weil ein Teil dieser empathiebasierten Gegenrede ist auch, dass man Netzwerke bindet, dass man eine Allyship übt. Ich als eine queere Person, auch als eine non-binary Person, irgendwie, mir fällt es total schwer, in Kommentarspalten zu gehen, in denen queerfeindlicher Hass ist, weil er mich direkt betrifft.
Ja, ja.
Ich als weiße Person kann aber wunderbar in Kommentarspalten gehen, in denen rassistische Hetze oder rassistischer Hass existiert, weil ich nicht direkt betroffen bin von dem Hass, der da ist. Deswegen braucht es eine Allyship so dabei. Das ist zum Beispiel was, wenn jetzt also so, keine Ahnung, straight cis people zuhören oder so. Ne? Das ist ein Wissen, was wir haben können. Trans-Personen werden extrem getargetet, von Desinformation, von Hasskampagnen. Und zwar deswegen, weil das ein Kampf in den USA schon seit mehreren Jahren ist, der dann nach Deutschland rübergeschwappt ist. Werden auf eine ganz perfide und ganz extreme Art und Weise getargetet. Und immer dann, wenn man Videos sieht, in denen Transpersonen vorkommen oder in denen Leute sozusagen vorkommen, die als Transpersonen gelesen werden können, dann kannst du fast Gift drauf nehmen, dass du Hass in den Kommentaren finden wirst. Und das ist ultra schlimm. Also es ist ultra schlimm, dass man das erwarten muss oder dass man das erwarten kann. So. Und was man aber tun kann, ganz besonders als eine Person, die nicht selber betroffen ist davon, in diese Kommentarspalte gehen und Gegenrede posten. Und sagen, ey yo, also lass uns doch gefühlvoll miteinander sein. Ist doch toll, wenn Leute sozusagen für ihre Rechte kämpfen oder einfach existieren wollen. Oder so. Also, genau.
Ich fand es auch, ich habe vorhin auch noch gedacht, das habe ich in einem deiner Insta-Videos gesehen, wo du ja auch sehr aktiv bist. Und da ging es eben darum, dass eigentlich am Schluss alle doch Verbindung suchen. Und das fand ich irgendwie so schön oder beziehungsweise verstehe das so gut, weil ich dachte, wie oft man das erlebt, dass man über das gemeinsame Feindbild sich so sehr einfach verbinden kann. Das ist eine sehr, sehr leichte Verbindung. Also irgendwie der Zug hat 30 Minuten Verspätung, vorher hatte niemand im Abteil was miteinander zu tun, jetzt kotzen alle über die Deutsche Bahn ab und sofort sind wir beste Freunde. So, ne? Und das ist ein sehr, sehr leichter Mechanismus, den es da irgendwie gibt, also sich zu verbinden über die Abgrenzung. Und es scheint irgendwie anstrengender zu sein, sich über die Gemeinsamkeit zu verbinden.
Ja.
Aber das ist am Schluss das, was man anstreben sollte, denke ich dann.
Ich glaube auch. Das glaube ich auch. Ja. Plus eins. Ich glaube, das ist das. Ich glaube voll, das ist das irgendwie, worum es geht. Ich würde halt sogar als linke Socke, die ich halt irgendwie bin, halt dazu auch noch sagen, naja, also wenn man schon ein Feindbild braucht, dann lass es wenigstens die Leute sein, die halt irgendwie Milliarden auf ihrem Konto irgendwie so rumliegen haben und deren Reichtum eigentlich sozusagen auf der Arbeitskraft von unglaublich vielen Menschen sozusagen liegt, dann lass uns einen Klassenkampf führen. So würde ich dann so als linke Person noch irgendwie so sagen, weil diese Grabenkämpfe brauchen wir, glaube ich, irgendwie nicht.
Ja.
So.
Ich frage mich manchmal, ob wir halt das Feindbild halt überhaupt brauchen.
Ja, es ist also, das heißt, Kampf kann eine patriarchale Konstruktion sein, dass wir sozusagen kämpfen müssen, um loszulegen, um irgendwie so zu arbeiten. Aber viele der Kämpfe, wie kann ich das gut formulieren? Weil ich bin halt einerseits bei dir mit diesem, müssen wir das Kämpfen so ganz sein lassen. Ich bin aber eine Person, die absolut sozusagen Klassenkampf verfechtet. Also die absolut so sagt, nein, es ist irgendwie total wichtig, Ultrareiche zu besteuern, damit wir sozusagen als Gemeinschaft davon, da halt irgendwie von dieser Kohle mehr profitieren. Von unserer eigenen Kohle am Ende mehr profitieren können irgendwie.
Ich glaube halt, ich würde das jetzt mal übersetzen, weil ich da mehr Erfahrung habe mit Feminismus, weil das sozusagen weil ich komme ja aus einer Generation, in der ich so total aufgewachsen bin mit, Emanzipation, das gab's mal damals und jetzt sind wir ja gleichberechtigt, toll. So bin ich aufgewachsen. Und dann habe ich eigentlich überhaupt erst durch mein Berufsleben gemerkt, wir sind überhaupt noch nicht da angekommen, also gar nicht leider. Und es ist total notwendig, dass man sich bewegt. Und bin aber der totalen Überzeugung, dass es überhaupt nie keine Frauenbewegung, die sich auf Frauen beschränkt, sein kann. Ja. Also es muss unbedingt die Männer und überhaupt alle Menschen mit einbeziehen, um in eine Gleichberechtigung zu kommen. Und was ich so wichtig finde daran, ist, dass man sozusagen Auch wenn du sagst, der Klassenkampf. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sozusagen die Moral rauslässt und dass man sagt, wir haben hier ein strukturelles riesiges Problem, weil wir hatten jetzt sehr, sehr lange das Patriarchat und das muss übrigens geändert werden und da können wir bitteschön alle dafür gemeinsam arbeiten. Ebenso übrigens wie wir haben dieses riesige Problem des Kapitalismus, deswegen haben wir sehr, sehr reiche Leute und eine riesige Lücke dazwischen und auch das muss unbedingt strukturell geändert werden. Dazu brauche ich das aber nicht, dass zwangsläufig jemand, der ein Milliardär ist, auch eine total schlechte Person ist. Weißt du, das brauche ich dann nicht dafür.
Ja, kann ich, würde ich mich irgendwie so anschließen, was, obwohl ich glaube, dass, also, obwohl ich glaube, dass eine Person, die sozusagen eine Milliarde an Euro hat, das nicht gemacht, nicht bekommen hat, weil sie nett war. So, ne? Mhm. Das, man kann das sozusagen nur bekommen durch unterdrückerisches Handeln. Aber ja, ich glaube auch, dass sich die Debatte bei so Einzelpersonen total verfängt. Also dass man es halt systemisch und strukturell halt irgendwie so angehen muss. Aber deswegen hilft ja, würde ja sowas wie so eine Steuer irgendwie so helfen. Aber auch bei einer Erzählung, bei der ich mich irgendwie so anschließen kann oder die bei mir irgendwie so resoniert, ist, dass es, das hatte vor kurzem, weil ich das in einem TikTok gesehen hat, eine Person gesagt, we don't have to smash patriarchy because smash is patriarchal language. We have to outgrow Patriarchy. Mhm. Wir müssen also sozusagen aus dem Patriarchat herauswachsen oder es so überwachsen. Und das ist halt was, wo ich zum Beispiel einen queeren Kampf oder auch eine queere Emanzipation halt irgendwie so sehe. Dass man sich dass man tatsächlich aus patriarchalen Strukturen wie so rauswächst, indem man Komplexität embraced, indem man Raum hält füreinander und für sich selber. Aber darin müssen eben emanzipatorische Kämpfe geführt werden, weil sonst wird man halt nicht wahrgenommen.
Ja.
So.
Ja.
Also man wird halt einfach nicht wahrgenommen, wenn man nicht kämpft.
Ja.
So.
Und es gibt Missstände müssen auch auch mit Kampf begegnet werden, immer wieder, ja.
Ja, ja. Ein Kampf kann aber vieles bedeuten. Kampf muss ja nicht bedeuten, physische Gewalt auszuwenden, sondern Kampf kann bedeuten, emotional für etwas einzustehen, politisch für etwas einzustehen, keine Kompromisse zuzulassen oder so. Oder keine falschen Kompromisse zuzulassen.
Mhm. Wäre das die Utopie? Also wenn ich sage, wir nähern uns langsam dem Ende des Gesprächs und ich hätte so gerne noch sozusagen die utopische Aussicht oder das Ziel. Wo geht's hin? Wo soll's hin?
Also für mich wäre die utopische Aussicht und das Ziel ein umsetzbares und dass wir eine große Allyship füreinander üben. Dass wir merken, dass zum Beispiel Räume, in denen Hass orchestriert wird und in denen Hass zirkuliert und eine Kultur des Hasses sich weiterentwickelt, zum Beispiel Kommentarspalten online, ne? Dass in diesen Räumen Zivilcourage notwendig ist. Genauso wie man öffentlich bei Eskalation einschreiten sollte oder bei Gewaltakten einschreiten sollte, wenn eine Person beleidigt wird oder wenn eine Person angegriffen wird, dass man Zivilcourage zeigen sollte im öffentlichen Raum und Leute stoppen soll und Leute in Schutz nehmen soll, so können wir das auch anders machen. Und diese Utopie oder dieser erste Schritt zur Utopie, den wir gehen können, ist mehr zivilgesellschaftliches Engagement in Kommentarspalten bringen. Einmal die Homepage von stophatespeech.ch sich durchlesen, weil die haben ihre Forschungsergebnisse total leicht zugänglich gemacht, um zu gucken, was kann ich online eigentlich zum Beispiel machen? Und dann treffe ich mich, keine Ahnung, einmal im Monat mit 4 Friends und wir machen eine Stunde lang Schreiben Gegenrede in Kommentarspalten. So. Also das ist ein Schritt, den man irgendwie so gehen kann. Und das ist für mich eine Utopie. So, oder auf dem Weg zur Utopie, weil es gibt nicht die Utopie, es gibt nur Dinge, die man tun kann. Und das ist was man tun kann.
Voll schön. Das finde ich jetzt, das finde ich besonders schön, weil die Utopie ist, so wie du es beschreibst, ist überhaupt keine Utopie, sondern weil die Utopie ja auch immer ein bisschen beinhaltet, dass das nicht erreichbare Ziel und du setzt dem eigentlich entgegen, zu sagen, nee, jetzt, wir machen erstmal die Schritte.
Ja.
Wir gehen jetzt mal los.
Ja.
Ja, das finde ich sehr inspirierend. Das ist sehr ja. schön.
Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem ein Kuscheltier einen Neopronomen geben und damit
ja. üben. Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Ich werde nee,
weil, auch deswegen, weil so, weil es gibt nicht die eine Utopie, sondern es gibt für ganz viele Leute ganz viele verschiedene Utopien. Und und es gibt aber Dinge, die man tun kann. So, Punkt. Hab ich
das Kuscheltier finde ich auch insofern total super, weil wenn zum Beispiel mein Kind schon Umgang hat mit einem non-binären Kuscheltier, weil ja. mein Kind wird ja auch so blöd sozialisiert hin in so ein Geschlecht.
Ja.
Und dann kann die nächste Generation das vielleicht schon viel früher lernen, ja. dass es ja. mehr gibt auf der Welt.
Ja.
Total schön. Kaspar.
Ja.
Ich könnte jetzt bestimmt noch 2 Stunden mit dir weiterreden.
Aber ich finde, wir haben einen schönen Bogen gehabt. Ich
finde es sehr angenehm.
Ja,
aber jetzt möchte ich mich mal trotzdem an dieser Stelle bedanken für dieses Gespräch. Und ich hoffe, ihr da draußen konntet genauso begeistert zuhören und mitdenken. Und ich sage mal an dieser Stelle Tschüss.
Vielen Dank. Ciao.
Ciao.